Inforadio Podcast.
Forum Steueroase Deutschland. Wo können Steuerflüchtlinge, korrupte Politiker oder Mafiosi ihr Geld am besten verstecken? In der Schweiz, klar. Und in Großbritannien klappt das auch nach dem neuesten Schattenfinanzindex sehr gut. Aber in Deutschland? Deutschland landet auf Platz 8 in der Welt. Erstaunlich. Für Markus Mainzer nicht. In seinem Buch Steueroase Deutschland prangert er große Steuerschlupflöcher an, Nachlässigkeit bei der Geldwäschebekämpfung und zaudernde Finanzaufsicht. Eine Steueroase sei Deutschland auch für Wohlhabende und Unternehmer, beklagt Dieter Lehmkuhl, Mitglied der Initiative Millionäre für eine Vermögenssteuer. Die Folge ist eine wachsende Ungleichheit zwischen Arm und Reich, eine gesellschaftliche Schieflage, die unsere Gesellschaft herausfordert. Darüber wollen wir diskutieren mit Dr. Dieter Lehmkuhl, Mitglied der Initiative Vermögende für eine Vermögensabgabe, Markus Mainzer, Autor des Buches Steueroase Deutschland und Steuer- und Finanzanalyst bei Tax Justice Network, Dr. Michael Meister, CDU und parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister der Finanzen und Rudolf Schmenger, Diplom-Finanzwirt, Steuerberater und ehemaliger Steuerfahnder. Und als solcher wurde er aus dem Staatsdienst entlassen mit dem Stempel chronisch anpassungsgestört. Erstmal Frage an alle. Sind wir tatsächlich eine Steueroase, Herr Mainzer, oder ist das einfach für Sie eine Provokation gewesen, dieser Titel Ihres Buches?
Nein, das glaube ich durchaus. Also wir haben das Problem, dass es eben nie definiert ist, was eine Steueroase genau ist. Kein Land möchte Steueroase genannt werden. Selbst Bahamas oder Irland bemüht Regierungsstellen, das zu dementieren, dass sie Steueroasen seien. Und Steueroasen sind oder dienen wirtschafts- und politischen Eliten dazu, ein Hintertürchen zu öffnen, um aus der gesellschaftlichen Verantwortung auszusteigen, denen sie eigentlich verpflichtet sind. Und in dem Maßstab ist Deutschland eine Steueroase, weil wir es Steuerausländern sehr leicht machen, sich aus der Verantwortung zu stehlen, der sie eigentlich in ihren Heimatländern gerade stehen müssten.
Herr Meister, als Politiker und dann auch noch im Finanzministerium, im Bundesfinanzministerium, Steueroase, da sagen Sie wahrscheinlich, stimmt überhaupt nicht.
Also ich glaube, wenn man die steuerzahlenden Bürger sieht, die empfinden das schon als Oase. Und Oase ist ja keine Wüste, wo man nichts zahlen muss, sondern ich glaube, die Bürger empfinden das so, dass sie viel zahlen müssen. Weit über 600 Milliarden Euro pro Jahr werden in Deutschland an Steuern bezahlt. Ich glaube, wir haben auch eine recht gut funktionierende Steuerverwaltung. Und deshalb haben wir nicht nur ordentliche Steuergesetze und damit Steuerpflichten, sondern in meinen Augen auch einen vernünftigen Vollzug. Die Statistiken, die Herr Mainzer eben heranzieht, muss man sagen, die hat er willkürlich selbst definiert. Und wenn dann die Behauptung aufgestellt wird, dass Deutschland da schlechter dasteht als etwa Panama, dann teile ich das ausdrücklich nicht.
Herr Schmenger, Steueroase Deutschland, ja oder nein?
Ja, Deutschland ist eine Steueroase. Aus dem einfachen Grund, was der Herr Dr. Meister ausgeführt hat, das sind die Steuerehrlichen, die zu diesen gigantischen Mehrsteuern führen. Bei einer Steueroase reden wir ja über die Steuerkriminellen, die gerade sich nicht am Gemeinwohl beteiligen, die alles tun, um dem Staat nicht das Geld zu geben, was ihm schlichtweg per Gesetz zusteht. Und ich will nicht in Abrede stellen, dass wir hier in unserer Republik sehr toll ausgebildete Finanzbeamte haben. Aber die sind einfach von der Anzahl viel zu wenig.
Herr Lehmkuhl, Sie gehören zu den Millionären, die eigentlich noch gerne mehr Steuern zahlen wollen. Und zwar eine Vermögensteuer. Warum eigentlich?
Zum einen haben wir eine sehr große Ungleichverteilung, was ihr Vermögen angeht. Insofern ist Deutschland de facto quasi eine Steueroase für Vermögende, weil sie weit unter dem OECD-Durchschnitt Vermögen oder vermögensbezogene Steuern erheben. Und das hat zu einer erheblichen Schieflage in den Vermögen und auch in den Einkommen geführt. Ein wichtiger Grund für mich persönlich ist, dass ich sage, Kapital arbeitet nicht, sondern Menschen, die arbeiten, ja. Und wenn wir sehen, wie die Reichtumsverteilung ist, dass die Familie Klatten zum Beispiel, 3 Personen oder 4 Personen, fast 900 Millionen an Dividende vor 2 oder 3 Jahren durch die Beteiligung am BMW bekommen hat, dann ist das leistungsloses Einkommen und das wird geringer versteuert als manches Einkommen eines hart arbeitenden Menschen. Es gibt noch andere Gründe, warum Wohlhabende mehr Steuern bezahlen wollen. Das eine ist, Anlass war bei uns damals halt die Finanzkrise. Und es war absehbar, dass damals für die Folgen der Finanzkrise und die Bankenrettung nicht die Wohlhabenden und Reichen herangezogen werden, sondern der normale Steuerzahler, der normale Bürger. Und deshalb fanden wir eine große Ungerechtigkeit und da wollten wir ein Signal setzen.
Haben Sie mal mit den Vermögenden gesprochen, mit der Initiative, Herr Meister?
Mit der Initiative habe ich nicht gesprochen, aber für eine Vermögensabgabe fehlen uns aus unserer Sicht die verfassungsrechtlichen Grundlagen. Das ginge dann, wenn der Staat in einem absoluten Notstand wäre. Sagen wir mal die Zeit nach 1945, wo Deutschland zerbombt war, zerschlagen war. Da hat man über die Frage Vermögensabgabe nachdenken können, um den Wiederaufbau zu finanzieren. Wie man da eine Vermögensabgabe rechtfertigen will vor dem Hintergrund Verfassung, ist für mich nicht nachvollziehbar. Bei der Vermögenssteuer muss man sehen, wen trifft man denn damit? 3/4 der Vermögen in Deutschland sind betriebliche Vermögen. Wenn Sie die mit einer Substanzsteuer belegen, dann heißt das, dass Sie an der Stelle möglicherweise Auswirkungen auf Arbeitsplätze haben, und zwar in negativem Sinne. Das heißt, Sie treffen da nicht den Vermögenden, sondern Arbeitnehmer. Wenn Sie die Immobilienvermögen sehen, wird das natürlich von demjenigen, der vermietet, umgelegt auf den Mieter. Und dann zahlt am Ende nicht der reiche Vermieter, sondern der Mieter, der in der Wohnung lebt, muss die Kosten entsprechend tragen. Ob die Steuer dann noch so populär ist, wage ich zu bezweifeln. Und eine letzte Bemerkung, Sie müssen regelmäßig, wenn Sie eine Vermögenssteuer machen, eine Bewertung der Vermögensgegenstände vornehmen. Das macht diese Steuer sehr ineffizient. Eben haben wir gehört, wir haben zu wenig Steuerbeamte. Wenn Sie jedes Jahr alle Vermögensgegenstände bewerten müssten, dann schicken wir, anstatt zu schauen, wo wird denn Steuer hinterzogen, die Menschen dahin, Standardarbeiten in der Bewertung zu erledigen. Ich glaube, das würde Ihrem Anliegen nicht entgegenkommen.
Ist das ein Argument, das fängt, Herr Mainzer?
Ich denke, wir sind heute in einer Situation, wo der automatische Informationsaustausch und andere Transparenzschritte es möglich machen, eine Vermögensabgabe wirksam einzuführen, Vermögenssteuer wirksam einzuführen, weil wir die Daten aus dem Ausland bekommen und da, wo wir sie nicht bekommen, sollte man da stark darauf hinarbeiten, dass man sie in Zukunft hat. Dass man hier Betriebsvermögen trifft, ich denke, das ist Augenwischerei. Denn wir wissen natürlich, dass, was wir als Familienunternehmen so etwas traditionell und folkloristisch da gerne auszeichnen, in Wahrheit ja milliardenschwere Unternehmen sind, von denen wir hier sprechen. Die genießen in Deutschland eine gewisse Privilegierung, historisch bedingt. Aber in Wahrheit geht es hier um die Dr. Oetkers, um die Stiels, um verschiedene Konzerne im Welt, die sind weltweit aktiv, und dass man hier eine Vermögenssteuer moderat natürlich einführen kann, ohne dass Betriebe bankrott gehen, das halte ich für ein No-Brainer. Also das ist gar keine Frage. Natürlich wird man eine Vermögenssteuer nicht so ausgestalten, dass Betriebe hier in Gefahr geraten. Man kann Stunden bei der Erbschaftssteuer, haben wir gerade diese Diskussion ganz massiv. Ich denke, da wird mit sehr viel verdeckten Karten und mit falschen Argumenten hantiert.
Herr Lehmkuhl?
Ja, ich kann dem nur beipflichten. Ich würde aber gerne auf den Kern kommen, weil wir hier sehen, wie die Diskussion abläuft. Egal welche Besteuerung man ins Feld führen würde. Wir kriegen einen Tsunami von Protest, von organisierten Interessen und Lobbys, und die Politik ist Teil davon. Ich darf vielleicht zu dem Zweck zitieren, wenn Sie gestatten. Paul Kirchhoff war damals Schattenfinanzminister im Kabinett von Frau Merkel. Ehemaliger Verfassungsrichter, Steuerrechtler, hat in der Taz im 21.8. im Interview gesagt, er beklagte den Feudalismus im deutschen Steuerrecht. Es beruhe auf dem Recht des ökonomisch Stärkeren und führe zu einer Umverteilung von Arm zu Reich. Ich glaube, das berührt den Kern des Problems. Man muss es wollen, es gibt Wege, aber der politische Wille ist entscheidend.
Naja, dass Reiche nicht so gerne von ihrem Reichtum abgeben, kann man ja verstehen. Was man ja nicht versteht, ist, warum die Politik denn da so mitmacht, weil im Prinzip müsste die Politik ja daran interessiert sein, möglichst viel einzunehmen, oder hat man Angst, dass das Kapital einfach so aus dem Land verschwindet?
Wenn wir bei dem Punkt Vermögensbelastung bleiben, dann kann man das nicht einfach mit Informationsaustausch wegwischen. Ich bin schon der Meinung, dass wir eine Steuerquote und Abgabenquote in diesem Lande haben, die auf der einen Seite dafür sorgt, dass Sozialsysteme und Staat auskömmlich finanziert sind. Und wir auf der anderen Seite, da haben Sie recht mit Ihrem Hinweis, so aufgestellt sind, dass in den vergangenen 10 Jahren Arbeitsplätze in Deutschland massiv aufgewachsen sind. Davon profitieren breiteste Bevölkerungsschichten. Das ist der wesentliche Punkt. Wer einen Arbeitsplatz hat, hat nicht die Gefahr, in Armut abzurutschen. Und wenn wir die Diskussion über Verteilungsgerechtigkeit führen, müssen wir insbesondere mal am unteren Rand der Gesellschaft gucken, dass dort Menschen nicht in Armut abrutschen. Und ich glaube, da hat die Politik in den letzten 10 Jahren genau das Richtige getan, nämlich mehr Chancen auf vernünftige Arbeit in sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnissen herbeizuführen. Das ist der richtige Weg, um an dieser Stelle voranzukommen und nicht krude Diskussionen über Vermögenssteuern.
Die Abgeltungssteuer auf Kapital, also auf die Zinserträge, liegt bei 25%, Herr Lehmkuhl. Sie sind einer, der sich darüber ärgert. Warum?
Ja, weil hier keine Besteuerung nach dem Leistungsprinzip erfolgt. Leistungsprinzip heißt, die stärkeren Schultern müssen die größeren Lasten tragen. Und damals ist ja die Abgeltungssteuer vordergründig mit eingeführt worden, um Kapitalflucht zu verhindern. Und diese Voraussetzungen sind jetzt zum großen Teil nicht mehr gegeben, weil wir den automatischen Informationsaustausch haben und es zunehmend auch internationale Verabredungen gibt und Vereinbarungen gegen diese Steuerflucht oder Kapitalflucht vorzugehen. Also insofern sind die Voraussetzungen, die möglicherweise mal einen Grund gegeben haben, um die Abgeltungssteuer einzuführen, nicht mehr gegeben. Es ist höchst ungerechtfertigt, wenn jemand durch Kapitaleinkommen, leistungsloses Einkommen, geringer besteuert wird als ein hart arbeitender Arbeitnehmer.
Ich habe ja auch von der SPD schon und aus der SPD schon Stimmen gehört, die gesagt haben, also dies mit der Abgeltungssteuer, das ist wirklich so ungerecht. Das kann nicht weiter so gehen, sondern die Zinseinkünfte müssen nach dem individuellen Steuersatz bemessen werden. Herr Meister, wie steht die CDU, CSU dazu?
Also ich finde es zunächst mal bemerkenswert, dass die SPD, die ja den Finanzminister gestellt hat, der die Abgeltungssteuer eingeführt hat, diesem Land Peer Steinbrück, zu diesen Überlegungen kommt. Was war denn der Grund für Peer Steinbrück zu sagen, wir brauchen eine Abgeltungssteuer? Es war die Tatsache, dass bei dem früheren System er genau zu viel Hinterziehung, zu viel Steuerflucht gesehen hat und hat gesagt, lieber habe ich die 25% definitiv an der Quelle, anstatt anschließend in der Einkommensteuer eben die Steuer gar nicht erheben zu können und damit überhaupt nichts auf die Kapitalvermögen an Besteuerung habe. Das war die Ursache. Jetzt muss man schauen, wie kann man gegen diese Ursache der Umgehung der Steuer etwas tun. Da ist der Informationsaustausch bei denen, die im Ausland Anlagen haben, der richtige Weg.
Vielleicht können wir noch einen Erklärsatz zu sagen. Dieser Informationsaustausch ist mit wie vielen Ländern jetzt schon abgeschlossen worden?
Wir hatten im vergangenen Jahr hier 51 in Berlin, die dabei waren, unterschrieben haben. Und wir sind jetzt bei einer Zahl über 70, die mittlerweile im Nachgang auch gesagt haben, sie machen mit. Er wird starten im September 2017. Dann werden die ersten Informationen ausgetauscht werden. Und unsere Position ist, dass wir damit die Informationen gewinnen für diejenigen, die Kapitalerträge im Ausland haben, um auch dort die Besteuerung sicherzustellen. Und dann kann man die Diskussion führen, ist denn die Begründung, die damals für die Einführung der Abgeltungssteuer stand, dann entfallen. Dabei muss man einiges bedenken. Das eine ist, wir haben dann die Informationen aus dem Ausland. Aber das heißt, wir haben bei allen inländischen Kapitalerträgen die Information nicht. Das heißt, wenn man das Besteuerungssystem wechselt, müssen wir dann auch ein entsprechendes Informationssystem für die inländischen Kapitalerträge aufbauen. Und zum Zweiten kann man natürlich, weil es ja bei den Dividenden eine Vorbelastung auf Unternehmensebene gibt, nicht einfach sagen, wir nehmen dann den normalen Steuersatz, das war ja auch früher nicht der Fall, sondern wir haben ja die auf Unternehmensebene gezahlte Steuer angerechnet. Und dann ist natürlich das, was Sie eben gesagt haben, wieder ein Stück weit konterkariert, weil es durch die Vorbelastung auf Unternehmensebene wieder entfällt. Natürlich wird es dem Gerechtigkeitsgefühl entsprechen. Und deshalb haben wir gesagt, wenn die Rahmenbedingungen da sind nach 2017, werden wir uns die Situation anschauen und dann eine Entscheidung treffen für die Frage, wie geht es weiter mit der Besteuerung Kapitalerträge.
Wissen Sie, worüber ich am meisten erstaunt bin, dass ein Finanzminister sagt, ja, weil die ja sowieso denn alle die Steuern hinterziehen, nehme ich lieber den Spatz, den habe ich schon in der Hand mit 25%, statt dass ich die Taube auf dem Dach habe. Herr Schmenger, ist es tatsächlich so, und das ist jetzt eigentlich auch eine Überleitung gleich zu unserem zweiten Teil, ist es so, dass, wenn dann so eine Steuer erhoben wird, es so einfach ist, das Geld einfach mal so zu nehmen und quasi wegzuschaffen? Spurenlos?
Das ist sehr einfach. Wir müssen natürlich in die Geschichte zurückgehen. Als damals der Bundesfinanzminister Theo Weigel die Zinsabschlagsteuer einführte, da ist in unserem Land was passiert, was für Demokraten unvorstellbar war. Dass die inländischen Banken Beihilfe zur Steuerhinterziehung geleistet haben, indem die inländischen Kapitalgelder ins Ausland transferiert wurden. In der Folge haben wir die Handlungsunfähigkeit des Staates feststellen müssen, weil der Staat personell für all diese Verfahren, die man nach dem Legalitätsprinzip bearbeiten müsste, gar nicht bearbeiten kann.
Darüber werden wir auf jeden Fall noch sprechen im zweiten und dritten Teil unseres Forums. Im zweiten Teil unseres Forums wollen wir erstmal wissen, ob es den Finanzämtern eigentlich noch gelingt bei zunehmender Globalisierung. Und Herr Schwenger, Sie sagen ja, es klappt nicht mehr, die großen Steuerzahler überhaupt noch effektiv zu kontrollieren. Und spannend ist natürlich auch die Frage, wie konsequent Deutschland gegen Steuerflüchtlinge, korrupte Politiker und Mafiosi vorgeht. Dazu gleich mehr. Forum Steueroase Deutschland. Die Steuereinnahmen in Deutschland steigen und steigen. Das hört sich gut an und freut den Bundesfinanzminister. Der Grund, die Wirtschaft wächst und immer mehr Menschen haben Arbeit. Doch obwohl die Einnahmen steigen, wird trotz zunehmender Globalisierung Personal in den Finanzämtern kontinuierlich abgebaut. Warum? Wollen diese oder jene Bundesländer vielleicht ihre Unternehmen steuerlich pflegeleicht behandeln? Darüber werden wir gleich sprechen und wir wollen von den Fachleuten hier auf der Bühne in der Urania wissen, wie effektiv Deutschland eigentlich gegen Schwarzgeldkonten und Geldwäsche vorgeht. Ist Deutschland ein Eldorado für Diktatorengelder und Mafiavermögen? Meine Gäste sind Dr. Dieter Lehmkuhl, Mitglied der Initiative Vermögende für eine Vermögensabgabe, Markus Mainzer, Autor des Buches Steueroase Deutschland, Dr. Michael Meister, CDU und parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister der Finanzen und Rudolf Schmenger, Diplom-Volkswirt, Steuerberater und ehemaliger Steuerfahnder. Steueroase Deutschland, Herr Mainzer, zu meinem großen Erstaunen schreiben Sie in Ihrem Buch, dass Banken durchaus Schwarzgeld von Ausländern straffrei annehmen können und darauf nicht einmal in einer Abgeltungssteuer wirksam wird. Das ist ja fast unglaublich.
Genau, wenn es auf einer Bank angelegt ist oder in Staatsanleihen angelegt ist, die Zinsen erwirtschaften oder Unternehmensanleihen die Zinsen erwirtschaften, dann sind diese Zinsen in Deutschland von der Abgeltungssteuer befreit und es gibt nur in Ausnahmefällen Informationsweitergabe ins Ausland. Beispielsweise ein russischer Oligarch kann hier einfliegen, einen Koffer mit 1 Million Euro dem Banker vorlegen, sagen, das habe ich zu Hause hinterzogen, dieses Geld, kann ich das bitte hier hinterlegen? Der Banker sagt, ja, wunderbar, ich mache noch nicht mal strafbar dabei.
Und der Banker geht denn nicht nachher ins Gefängnis?
Nee, selbst wenn das auffliegt, selbst wenn der russische Oligarch angezeigt würde, dem der Prozess gemacht würde und er den Banker namentlich verpfeifen würde, der deutsche Banker geht nirgendwo ins Gefängnis dafür.
Wie viel Billionen liegen in Deutschland?
Es sind 2,5 bis 3 Billionen Euro, je nachdem, wie man rechnet. Und davon stammen mindestens 300 Milliarden Euro aus Schwellen- und Entwicklungsländern.
Herr Meister, das verstehe ich nicht. Warum nehmen wir von diesem Geld nicht die Abgeltungssteuer und warum melden wir das nach den anderen Staaten? Das wäre doch nur korrekt.
Also zunächst einmal verstehen Sie es deshalb nicht, weil es nicht stimmt, was Herr Mainzer hier erzählt. Erstens mal ist Steuerhinterziehung in diesem Lande strafbar und selbstverständlich ist auch die Beihilfe zur Steuerhinterziehung strafbar. Zweitens, bei Kapitalerträgen ist es so, dass immer dem Sitzland, wo der Mensch zu Hause ist, das Besteuerungsrecht zusteht. Wenn jetzt ein Ausländer in Deutschland Kapitalanlagen hat, dann zahlt selbstverständlich das Institut, wo er angelegt hat, auch die Abgeltungssteuer, führt die an die zuständige Finanzverwaltung ab. Das heißt, ob der Inländer oder Ausländer ist, werden die 25% an den Fiskus abgeführt. Darüber gibt es dann eine Bescheinigung. Mit dieser Bescheinigung kann dieser Bürger aus dem Ausland zur deutschen Steuerverwaltung gehen und kann sich 10% der gezahlten Steuer wieder erstatten lassen. Aber die Tatsache, dass da keine Steuer gezahlt wird, findet nicht statt. Und der Rest der Besteuerung findet dann in seinem Heimatland statt, wo er steuerpflichtig ist. Und um die Informationen für uns zu bekommen über Menschen aus Deutschland, die im Ausland Kapitalerträge haben und umgekehrt auch den anderen Ländern diese Informationen zur Verfügung zu stellen, dafür führen wir den automatischen Informationsaustausch ein, sodass jeder, der dann Kapitalanlagen in Deutschland hat, in seinem Heimatland mitrechnen muss, dass die dortige Finanzbehörde Kenntnis über seine Kapitalanlagen und Kapitalerträge hat. Und ich glaube, dass es ein vernünftiger Weg ist. Und deshalb ist die Situation, wie es Herr Mainzer beschreibt, möglicherweise in seinem Buch so, aber nicht in der deutschen Realität.
Eine Frage, was stimmt denn jetzt? Also erstmal verwirrt als Zuhörer und Zuschauer.
Ja, wir bräuchten einen Faktencheck.
Ja, der Faktencheck ist ganz einfach. Das, was ich erzählt habe, ist die Realität. Und Herr Mainzer möchte Bücher verkaufen. Und das ist seine Realität.
Da muss ich Ihnen leider widersprechen, Herr Dr. Meister. Das, was Sie vorgetragen haben, das ist die Theorie. Seit den 90er Jahren wissen wir, dass die deutschen Banken sich aktiv bei der Beihilfe zur Steuerhinterziehung beteiligt haben. Mich erzürnt es auch heute noch, dass in Zeiten der Bankenkrise diese Banken sich an den Staat gewandt haben, ihre Rechte einforderten und zeitgleich schon wieder gegen geltendes Recht verstoßen haben. Und all diese Dinge, die wir hier nur spärlich in Erfahrung bringen, weil wir dann wieder bei dem Kritikpunkt sind, den ich eingangs gebracht habe, die Ermittlungsbehörden können ja die Banken gar nicht so attackieren, wie man die attackieren müsste. Das heißt, wir müssen dazu übergehen, dass wir eine Tax-Compliance hier in Deutschland schaffen, dass sich auch die Banken, die großen Unternehmen dazu verpflichten, dass sie den steuerlichen Verpflichtungen nachkommen und dass sich die Dinge nicht so entwickeln, wie sie sich nun mal entwickelt haben. Wie viele Banken wurden denn in Deutschland tatsächlich durchsucht? Wie viele Banken sind denn in Frankfurt? Und wenn Sie heute eine Bank oder einen Konzern angehen, binden Sie das Personal über Jahre. Das heißt, wenn ein Konzern oder eine Bank durchsucht wird, in der Zwischenzeit haben die anderen Konzerne, ich sag mal, eine indirekte Amnestie, weil sie genau wissen, da ist doch gar kein Personal, die diesen Dingen nachgehen können. Ich fordere, dass die Banken dazu übergehen müssen, diese sittenwidrigen und diese moralisch verwerflichen Gelder einzufrieren und dass man, dass wir als Deutsche das nicht nur im Ausland fordern, sondern dass wir hier auch eine Vorreiterstellung übernehmen und dass unsere Institute im eigenen Land auch diesem Anspruch gerecht werden.
Man merkt bei Ihnen richtig, dass Sie, dass das Ihr Ding ist, nicht? Dass Sie da engagiert sind und dass Sie wütend sind über Ungerechtigkeiten. Sie sind ja entlassen worden. Vielleicht müssen Sie doch mal, aber vielleicht können Sie das ganz kurz mal schildern. Ich hatte ja am Anfang gesagt, dass Sie quasi unehrenhaft, ich suche das jetzt gerade, entlassen wurden und zwar mit dem Stempel chronisch anpassungsgestört. War das damals der Grund, als Sie die Banken sich so vorgenommen haben oder wann ist das passiert, dass Sie gehen mussten?
Wir haben die Banken in Frankfurt durchsucht. Als ich einem Vorstandsmitglied einer Bank das steuerstrafrechtliche Ermittlungsverfahren bekannt gab, hat er mir zu verstehen gegeben, dass er abends mit unserem damaligen Bundeskanzler diniert. Und ich habe ihm dann erwidert, dass er unserem Bundeskanzler schöne Grüße von der Steuerfahndung ausrichten soll. Ich habe damals das etwas überschätzt, meine Stellung als Steuerfahnder. Weil Sie müssen wissen, Steuerfahnder und Staatsanwälte sind Weisungsempfänger. Das heißt, wenn ein Dienstvorgesetzter die Weisung erteilt, dieses Verfahren wird nicht mehr bearbeitet, dann ist Schluss. Und wir hatten in Frankfurt eine Situation, dass Tausende von Fällen nicht mehr bearbeitet werden konnten. Mhm. 2001 hat der damalige Behördenleiter das Finanzministerium über den untragbaren Zustand schriftlich in Kenntnis gesetzt. Und dann passierte was, dass man uns eine neue Arbeitsanweisung gab. Sie müssen sich vorstellen, wenn die Mordkommission personell unterbesetzt wäre und ein Dienstvorgesetzter auf die Idee käme, also Mord ist nur noch dann anzunehmen bei einer Schussverletzung mit mindestens 37 Einschüssen. Ansonsten ist von Suizid auszugehen. Wir hatten eine Amtsverfügung, wo wir auf einmal keine Arbeit mehr hatten. Wir hatten die Situation, dass die Fälle definitiv nicht bearbeitet wurden. Aber die Arbeit war erledigt. Das hat dazu geführt, dass der damalige Bankenkoordinator sofort abgeordnet wurde, mit dem Ziel der Versetzung. Ich habe dann weiter auf diese Missstände hingewiesen. Und dann begann eine Odyssee, die mittlerweile 15 Jahre andauert, indem man Geheimakten über mich geführt hat, indem man ein Disziplinarverfahren konstruierte, indem man sogar den Nerv hatte, mich sowie meine Kollegen zu psychiatrisieren. Man hätte es sogar ganz einfach gehabt, weil ich bin Dialysepatient, mich über diese Grunderkrankung im Rahmen der Fürsorgepflicht in den Ruhestand zu schieben. Aber es ging darum, mir die Stimme zu nehmen. Weil wenn der Schmenger in einer Talk-Diskussion sitzt, hätte man dann erwidern können, wissen Sie, der Mann ist doch krank. Was ich damit zum Ausdruck bringen will, es geht auch nicht um mich. Ich nehme mich nicht so wichtig. Wir haben hier in unserem Land ein Kernproblem. Dieses Kernproblem muss wissenschaftlich aufgearbeitet werden. Wir haben in unserem Land nicht mal einen Lehrstuhl für Steuerstrafrecht. Das heißt, alle reden über Steuerstrafrecht. Und wenn man dann in die Tiefe geht, dann stellt man fest, dass die, die eigentlich Abhilfe schaffen könnten, sich doch sehr oft durch mangelnden Sachverstand auszeichnen.
Ja, Herr Meister, würden Sie denn jetzt gegen die Behauptung von Herrn Mainzer vorgehen und sagen, der behauptet da die Unwahrheit?
Ich habe gesagt, was wir denken, welche Position wir haben und was wir von den Aussagen vom Herrn Mainzer halten. Und damit habe ich das öffentlich hinreichend deutlich gemacht.
Aber das ist eine Meinung, gut, kein Beleg.
Das ist keine Meinung, das ist eine Klarstellung.
Kommen wir noch ganz kurz auf den Steuerwettbewerb zu sprechen. Herr Schmenger, da wollten Sie eigentlich schon die ganze Zeit hin. Dazu muss man wissen, dass das Steuerrecht Länderrecht ist. Und ich hatte das am Anfang in der Moderation schon erklärt, dass immer mehr das Personal in den Finanzämtern abgebaut wird. Warum bauen die Bundesländer und welche Bundesländer bauen besonders viele Stellen ab? Ich weiß nicht, Herr Schmenger, Herr Mainzer, Sie hatten Zahlen auch in Ihrem Buch genannt. Herr Schmenger, möchten Sie erst was dazu sagen?
Der Sargnagel für die Steuergerechtigkeit in unserem Land ist der Länderfinanzausgleich. Der Länderfinanzausgleich muss dringendst auf den Prüfstand. Wir haben heute die Situation, dass die finanzstarken Bundesländer, wenn sie mehr Personal für den Außendienst oder für die Verwaltung generell akquirieren, auf den Lohnkosten sitzen bleiben. Die Mehrsteuern würden dann in die finanzschwachen Bundesländer zum sehr hohen Prozentsatz fließen. Das heißt, die finanzstarken Bundesländer, denen fehlt der Anreiz. Bei den finanzschwachen Bundesländern ist genau umgekehrt. Die würden auch auf den Lohnkosten sitzen bleiben, auf der kompletten Alimentation der Beamten. Und wenn dann mehr Steuern zum Beispiel in den finanzschwachen Bundesländern sprudeln, dann werden die Zuweisungen von den Finanzstarken gekürzt. Und solange wir auf diesem Niveau diskutieren, kommen wir nicht weiter. Wir brauchen dringendst eine Bundessteuerfahndung. Und diese Bundessteuerfahndung muss mit allen Ermittlungsbehörden vernetzt sein, was es momentan, das ist auch ein Problem, was im Argen liegt. Wir müssen es ja vorstellen, bei den Steuerhinterziehungen reden wir nicht nur über Steuern. Wir reden über Verstöße gegen das Geldwäschegesetz. Wir reden über Terrorfinanzierung. Wir reden über Verstöße gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz. Und. Wir müssen sicherstellen, dass die inländischen Ermittlungsbehörden professionell zusammenarbeiten, dass man auch, wenn Verfahren auf unseren Staat zukommen, das zum Beispiel ein Bundesland nicht lösen kann, dass man dann Personal zusammenführen kann und kann dann auch diese eigentlich nicht zu bearbeitenden Fälle dann doch rechtsstaatlich angehen. Darüber hinaus brauchen wir eine EU-Fahndung und darüber hinaus brauchen wir eine Harmonisierung des Steuerrechts innerhalb der EU.
Wie sieht das mit der Personalausstattung in den Landesfinanzämtern aus? Herr Mainzer, Sie haben sich das ja, glaube ich, die Mühe gemacht und Sie mal angeschaut, wo wer entlassen wird.
Zunächst einmal ist der große Trend ganz eindeutig der, dass zwischen 2002 und 2013 grob 10% der gesamten Finanzverwaltungspersonals deutschlandsweit abgebaut wurde. Und im gleichen Zeitraum ist die deutsche Wirtschaft um ungefähr 10% gewachsen. Also das Volumen der Transaktionen, die man prüfen müsste, ist um 10% gestiegen, kann man sagen, weil das Bruttoinlandsprodukt gewachsen ist. Gleichzeitig nahm die Anzahl der Prüfer dramatisch um 10% ab. Also die personelle Decke, die schon damals in den Jahren 2000 in der Bankenprüfung hier offenbar dünn war, ist noch weiter ausgedünnt worden. Und wenn man jetzt in die Bundesländer hineinschaut und die vergleicht, dann ist zunächst einmal sonderbar, dass man sehr viel detaillierte Zahlen gar nicht bekommt öffentlich. Die muss man erheben über Informationsfreiheit ersuchen oder andere Anfragen. Das habe ich getan. Und für die Betriebsprüfung und Steuerfahndung beispielsweise kann man zeigen, dass zwischen 2008 und 2014 im Schnitt Bayern und Baden-Württemberg ganz Schlusslichter darstellen, gemessen an ihrer Wirtschaftskraft, was das Personal der Betriebsprüfung und Steuerfahndung angeht.
Und warum machen die das?
Ich denke, das Kalkül ist ganz klar, dass man hier eine Standortpolitik durch die Hintertür betreibt, einen Steuerkrieg, wie ich das nennen würde, dass man also anderen Bundesländern Steuersubstrat abjagen möchte, so wie wir das auch international beklagen und ja auch bekämpfen, dass also innerdeutsch genau das gleiche Prozedere inzwischen in Gang ist. Und ja, es ist deshalb natürlich ein Fehlanreiz, weil das ein Großteil der Gelder, die Betriebsprüfer und Steuerfahnder einnehmen, tatsächlich dann in den Landesfinanzausgleich fließen. Ich glaube nicht, dass es unterm Strich sie mehr kostet. Deshalb ist es so absurd, weil das Kalkül ist, ich möchte lieber das Unternehmen hierher kommen, statt in ein anderes Bundesland, weil die Prüfung ist ja hier sehr viel seltener. In Bayern haben wir eine Prüfung von Mittelbetrieben alle 20 Jahre beispielsweise. Bundesdurchschnitt ist 15 Jahre.
Eine Zahl habe ich mir gemerkt, Klein- und Kleinstunternehmen müssen in Bayern alle 169 Jahre befürchten, kontrolliert zu werden. Da sieht man das Problem, glaube ich, ganz schön. Zumal, wenn man sich anschaut, dass ja so große Konzerne, Herr Schminger, worüber Sie auch gesprochen haben, Banken, kontrolliert werden müssen, die dann ja auch über die Grenzen weltweit mit Geld arbeiten. Bräuchten wir da nicht tatsächlich, Herr Meister, eine schlagfertige Bundesverwaltung?
Zunächst mal zu Ihrer Bemerkung nach den Größenklassen und der Häufigkeit von Betriebsprüfungen. Ich glaube, der Parameter Größenklasse ist nicht der entscheidende, sondern die Frage ist, ich habe es vorhin schon mal bemerkt, ist die Frage Risikoorientierung. Also wir müssen einfach aufgrund der Steuererklärungen schauen, wie hoch ist denn das Risiko, dass da bei einem gewissen Unternehmer oder einem steuerpflichtigen Steuer hinterzogen werden. Und wir müssen versuchen, das Personal, was wir haben, sozusagen dort, wo wir ein erhöhtes Risiko sehen, versuchen, in die Prüfungen hineinzuführen. Zweitens, wir hätten sehr viel Sympathie dafür, zu sagen, wir machen eine Bundessteuerverwaltung. Wir haben das jetzt auch bei den Bund-Länder-Finanzgesprächen über die Frage Neuregelung, Länderfinanzausgleich, wie sieht das Ganze nach 2020 aus, als Vorschlag mit eingebracht. Da haben wir allerdings ein sehr gemischtes Echo von der Landesseite bekommen. Es gab Länder, die haben gesagt, das können wir uns vorstellen. Es gab aber auch Länder, die haben das strikt abgelehnt. Und ohne Mitwirkung der Länder können wir diese Veränderungen in unserem Föderalismus nicht bewirken. Deshalb haben wir jetzt gesagt, wählen wir einen anderen Ansatz, wenn man mit einem Modell nicht vorankommt und dafür keine Mehrheiten hat. Dass wir gesagt haben, wir versuchen enger zusammenzuarbeiten über das Bundeszentralamt für Steuern mit den Ländersteuerverwaltungen. Zweitens, über Modernisierung des Besteuerungsverfahrens versuchen wir sozusagen freizuschaufeln, mehr Personal zu bekommen in die Prüfung hinein. Denn die Frage ist ja nicht nur, wie viel Personal beschäftigt die Landessteuerverwaltung, sondern wie viel Personal kann sie dann auch im Bereich Prüfung zum Einsatz bringen und nicht irgendwo bei Standardarbeiten. Das ist der zweite Punkt. Und der dritte Punkt, wir versprechen uns tatsächlich über den Einsatz von IT eine Entlastung der Steuerverwaltung und damit einen zielgenaueren Einsatz. Und bei der Zusammenarbeit der IT-Entwicklung, auch das ist ein Problem, wenn da 17 Beteiligte am Tisch sind, versuchen wir ein Stück weit mehr Führung hinzubekommen, damit diese Frage IT-Einsatz besser abgestimmt und zügiger vorangeht.
Das heißt, die verschiedenen Bundesländer haben auch noch andere Software?
Sofern die Abstimmung nicht stattfindet, ja. Deshalb bemühen wir uns ja in einem Dialog sozusagen hier zu gemeinsamer Handhabung zu kommen, um Effizienzen zu heben und nicht zu Ineffizienzen zu kommen.
Ja, wenn das schon in Deutschland so schwierig ist, kann man sich natürlich vorstellen, dass auf europäischer Ebene die Prüfungen ja noch viel komplizierter sind. Und da wundert es einen denn ja schon gar nicht mehr, dass die großen Konzerne offenbar überhaupt keine Steuern mehr zahlen oder höchstens 1%. Und das wollen wir uns nochmal im dritten Teil unseres Forums anschauen. Forum Steueroase Deutschland. Steuerhinterziehung ist kein Kavaliersdelikt. Das ist klar, wenn Konzerne jedoch schon vorab mit Ländern wie Luxemburg zum Beispiel klare Vereinbarungen über Steuern treffen können und damit dann nur noch 1% Steuern zahlen, dann ist das natürlich sehr tricky, super günstig und vorteilhaft für kleine Länder wie Luxemburg. Diese sogenannte Tax Rulings sollen künftig nicht mehr möglich sein. Und da ist natürlich die Frage, klappt das denn auch? Darüber wollen wir reden und wir wollen wissen, inwieweit Steuerpolitik auch dafür verantwortlich ist, dass die Gesellschaft in Deutschland immer weiter auseinanderdriftet. Die Reichen werden reicher und die Armen bleiben leider arm. Darüber wollen wir diskutieren. Meine Gäste sind Dr. Dieter Lehmkuhl, Mitglied der Initiative Vermögende für eine Vermögensabgabe, Markus Mainzer, Autor des Buches Steueroase Deutschland, Dr. Michael Meister, CDU und parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister für Finanzen und Rudolf Schmenger, Diplom, Finanzwirt und Steuerberater. Ja, diese unfairen Steuertricks, darüber wurde ja schon viel gesprochen von den großen Konzernen wie Amazon, IKEA, Pepsi, Deutsche Bank, Starbucks. Ach, vor kurzem habe ich übrigens einen Kaffee getrunken bei Starbucks und habe mir überlegt, ob ich überhaupt bezahlen soll. Aber ich meine, Starbucks bezahlen ja auch keine Steuern. Warum soll ich denn den Kaffee bezahlen? Aber das ist Polemik. Wirklich, das ist totale Polemik. Herr Schmenger, vielleicht können Sie noch mal kurz erklären, dicke Gewinne einfahren, aber keine Steuern zahlen. Wie haben das die Konzerne gemacht?
Ja, da gibt es zwei Modelle. Bei dem ersten Modell haben die vier großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften Steueroptimierungsmodelle kreiert, die auch nach derzeit geltendem Recht ganz legal sind. Das heißt, in den Ländern wird tatsächlich produziert, in den Ländern werden Leistungen erbracht. Man kann es natürlich über die Leistungen, die abgerechnet werden, dann auch streiten. Aber das ist ein Sachverhalt, da ist die Politik gefordert. Wir haben bei dem zweiten Sachverhalt die Situation, dass lediglich buchhalterisch ein Sachverhalt vorgegeben wird, der dem Lebenssachverhalt nicht entspricht. Das heißt, wenn wir über die Briefkastenfirmen reden, in Holland, in Luxemburg, das ist kriminell. Und da hätte eigentlich der deutsche Staat schon jetzt die Möglichkeit, wenn er das Personal hätte in den Konzernprüfungen, diese Unternehmen, diese inländischen Konzerne zur Steuer heranzuziehen. Und deshalb muss man hier sauber unterscheiden. Reden wir über kriminelle Vorgänge, über Briefkastenfirmen oder reden wir über diese Steueroptimierungsmodelle, die die Big Four ausgearbeitet haben. Was ich natürlich bedenklich finde, privat, dass die EU-Kommission das Thema ja auch aufgegriffen hat und hat genau diese Wirtschaftsprüfungsgesellschaften jetzt da eingebunden.
Die sich die Modelle ausgedacht haben.
Die sich diese Modelle ausgedacht haben. Und da erkennt man eigentlich auch wieder die Handlungsunfähigkeit. Und deshalb kann ich nur mit Nachdruck immer wieder darauf hinweisen, wir brauchen Konzepte und wenn wir die Konzepte gefunden haben, dauert es ein Jahrzehnt, bis die greifen. Aber indem wir alles verniedlichen, indem wir immer wieder darauf hinweisen, die Steuern sprudeln und wir haben alles im Griff und das ist alles toll, damit wird eigentlich nach meinem Dafürhalten die Bevölkerung verblödet. Und deshalb kann ich da nur appellieren, dass man dieses Thema nicht so leicht auf die Schultern nimmt, sondern dass man sich, egal wo man politisch steht, diese Herausforderung stellt.
Herr Meister, es gibt jetzt ja Verabredungen. Vielleicht können Sie mal erzählen, was wollen die Länder jetzt international? Ich glaube erstmal die OECD-Länder. Was haben die beschlossen?
Also ich glaube, man muss in der Diskussion zwei Dinge unterscheiden. Das eine sind die Tax-Rulings. Das ist eine Diskussion innerhalb der Europäischen Union, wo es um die Frage geht, dass die Steuerverwaltung einzelnen Steuerpflichtigen verbindliche Auskünfte gibt, bei Verrechnungspreisen oder bei gewissen Konstruktionen, die die wählen, wie diese Konstruktionen dann besteuert werden. Und der entscheidende Punkt, dass es diese Vorab-Auskünfte zu Preisen oder zu Modellen gibt, das ist eine ganz normale Praxis, die wir auch in Deutschland haben. Der entscheidende Punkt bei den Rulings ist, dass einzelnen Steuerpflichtigen in diesen Ländern bei diesen Vorab-Erklärungen günstigere Konditionen gegeben wurden, als sie im jeweils nationalen Gesetz stehen. Das heißt, es gibt Steuerpflichtige, die sozusagen abweichend von der nationalen Gesetzgebung eine Begünstigung bekommen haben. Und das ist jetzt auch der Grund, warum die Kommission dort, wo sie es entdeckt, hingeht und sagt, dort müssen wir Nachforderungen stellen, denn diese Begünstigung ist eigentlich eine unzulässige Beihilfe und diese Beihilfe muss zurückgefordert werden.
Das ist doch jetzt gerade passiert.
Das ist der Fall Belgien zum Beispiel, aber auch andere Länder. Aber das ist das Thema Rulings. Zweitens, um in Zukunft besser gegen Rulings vorzugehen, verabreden wir einen Austausch dieser Vorab-Auskünfte, damit die betroffenen Staaten wissen, also wenn ein deutsches Unternehmen in Frankreich tätig ist und dort gibt es eine solche Auskunft, dass unsere Fiskalbehörde davon Kenntnis bekommt und es dann bewerten kann, ob das eine unzulässige Zusage ist oder ob sich das mit dem Steuerrecht deckt. Das ist die Diskussion Rulings. Die zweite Diskussion, die wir haben, ist die, die Sie ansprechen. Das ist die Diskussion auf G20 und OECD-Ebene gegen aggressive Steuergestaltung. Und da bin ich vollkommen bei Ihnen. Aggressive Steuergestaltung ist nicht zwingend Steuerhinterziehung, aber es ist der Versuch, unterschiedliches nationalstaatliches Steuerrecht zu seinen Gunsten unzulässig auszunutzen. Und das können wir uns nicht bieten lassen, weil Unternehmen, die nur national tätig sind, also kleine mittelständische Unternehmen, diese Chance gar nicht haben und damit einen Wettbewerbsnachteil haben. Deshalb gehen wir gegen diese aggressiven Steuergestaltungen vor. Wir haben jetzt nach 2 Jahren, und ich bin der Meinung, das ist ein Riesenerfolg, weil wenn man sieht, welche Staaten alle mitwirken, sich dann auf 15 Aktionspunkte zu verständigen gegen diese aggressiven Steuergestaltungen und das in 2 Jahren geschafft zu haben, finde ich einen großen Fortschritt. Jetzt muss es darum gehen, dass in all diesen Staaten, weil das ist nationale Gesetzgebung, diese Abreden, die wir getroffen haben, auch umgesetzt werden. Es nützt ja nichts, dass man Abreden trifft und sie dann nicht im nationalen Gesetz implementiert. Dafür brauchen wir nach meiner Meinung einen Monitoring-Prozess, dass man genau hinguckt, halten sich denn alle auch an die Abreden, die getroffen wurden? Und wenn die Implementierung da ist, dann muss auch im Vollzug das gelebt werden. Und ich glaube, dann sind wir gegen aggressive Steuergestaltung wirklich einen deutlichen Schritt nach vorne gekommen.
diese Steuerungerechtigkeiten, über die wir auch gestritten haben? Gibt es diese Abgeltungssteuer nicht? Wo liegen die Diktaturengelder, Mafiosis? Was müssen Unternehmen bezahlen? Werden bestimmte Unternehmen bevorzugt, auch im Standortwettbewerb innerhalb Deutschlands? Was hat das für Auswirkungen auf die Gesellschaft, dass im Prinzip Arbeit strenger besteuert wird als Kapital? Dann kann man natürlich sagen, das ist Kapitalismus, aber ungerecht ist es doch. Mhm. Und fördert es nicht auch in der Gesellschaft dieses Auseinanderklaffen von denen, die mit Kapital arbeiten und denen, die kein Kapital haben, nämlich die Armen? Frage, Herr Lehmkuhl?
Ja, ich würde gerne ein bisschen ausholen, weil ja mein Thema, aber was auch sehr eng mit der Steuerfrage verbunden ist, ist ja die Frage der sozialen Gerechtigkeit. Ja? Und wir haben inzwischen eine öffentliche Diskussion auf der obersten Ebene, inklusive IWF. Frau Lagarde sagt, an der obersten Stelle ihrer Agenda ist die Frage der Ungleichheit. Das Weltwirtschaftsforum hat vor einem oder zwei Jahren gesagt, die Ungleichheit ist die größte Herausforderung für die nächsten anderthalb Jahre. Ich frage mich nur, wie sie auf anderthalb Jahre kommt. Der Papst mahnt es an und spricht davon, dass die Wirtschaft tötet. Obama sagt, dass die größte Herausforderung die Reduzierung oder die Bekämpfung der Einkommensungleichheit ist. Boston Consulting Group, eine ganz renommierte Unternehmensberatung, hat schon vor 2011 eine Vermögensabgabe in Höhe von 30% europaweit gefordert. Also hier in der Analyse sind sich alle einig. Nur was, und ein wesentlicher Treiber dieser Ungleichheit ist das Steuersystem, hat jetzt auch Oxfam gesagt. Also die Steuerhinterziehung, höhere Vermögenssteuer und höhere Mindestlöhne als eine der Maßnahmen, um diese weltweite Ungleichheit ein bisschen wieder auszugleichen, zurückzuführen. Für mich wäre noch eine Frage, warum kommt das in der deutschen Politik nicht an? Warum ist es kein Thema? Es gibt jetzt ein fantastisches Buch von Atkinson, der hat gesagt, einer der renommiertesten Forscher auf diesem Gebiet von London School of Economics, Inequality, What Can Be Done, also Ungleichheit, was können wir tun? Ich würde dringend empfehlen, wenn das in die öffentliche Debatte kommt, die Politik das echt ernst nimmt, er hat auf keinen einzigen seiner Vorschläge, aber er sagt, es gibt Lösungen. Aber jetzt noch mal kurz zu den Folgen, und deswegen ist das ja auch so ein großes Problem. Ich darf mal zitieren Louis Brandeis, einer der renommiertesten Verfassungsrechtler in den USA, ein Verfassungsrechtler, Richter des obersten Gerichtshofs in den USA, hat irgendwann mal gesagt, wir müssen uns entscheiden. Entweder wir können eine Demokratie haben oder wir können eine Konzentration von Reichtum in den Händen ganz weniger haben. Aber wir können nicht beides haben. Wir wissen, dass Ungleichheit große negative Folgen hat für das Wohlergehen der Menschen, für ihr gesundheitliches, seelisches Wohlbefinden, die Kriminalitätsrate, Teenage-Schwangerschaften, Fettleibigkeit. Alles das konzentriert sich in ungleicheren Gesellschaften. Und da, wo wir eine hohe Steuer- und Abgabenquoten haben, mit den skandinavischen Ländern, da ist die Lebensqualität mit die höchste und die prosperieren. Sie haben keine große Arbeitslosigkeit. Sie haben Wirtschaftswachstum, was sie vergleichen lässt. Und Gesellschaften geht es in der Regel besser und gut, wenn sie auch ökonomisch balanciert sind. Ja?
Aber dafür müsste man ja Menschen haben, auch Reiche. Sie gehören ja nun dazu, die das auch einsehen. Die sagen, gut, wir zahlen gerne für das Gemeinwohl, für eine funktionierende Gesellschaft. Und da frage ich mich manchmal, ob dieser Gedanke nicht immer weiter in den Hintergrund tritt.
Es ist ganz wichtig, wie wir über diese Dinge reden. Und wenn wir davon reden, von Steuersündern und Steueroasen, das ist eine Verharmlosung. Wenn wir davon sprechen, vom konfiskatorischen Staat oder vom Sozialneid oder von der Steuerlast, wir müssen auch hier anders darüber reden, dass Steuern Gemeinwohlabgaben sind. Und es ist entscheidend, was mit den Steuern geschieht. Und die Steuern finanzieren die Daseinsvorsorge für den Bürger. Das Habermas hat mal gesagt, das Kapital ist nicht für das Gemeinwohl zuständig, das ist der Staat. Und deswegen müssen wir den Staat hier in die Pflicht nehmen. Und ich sehe nur eine große Kumpanei zwischen Teilen der Politik und den großen Interessen finanzstarker Eliten. Und solange wir da keinen Wechsel kriegen, sehe ich auch ein bisschen skeptisch.
Sie sagen, die Politik muss sich auch ändern und muss umdenken. Herr Mainzer, was meinen Sie, welche Folgen hat eine Politik, wo das Kapital weniger zur Rechenschaft oder Steuern zahlen muss als die Arbeiter.
Ich denke auch, dass da die Demokratie wirklich auf dem Spiel steht. Das ist eine Refeudalisierung, die wir beobachten in der Gesellschaft. Es gibt Dynastien, Familien, die das den Anspruch haben, das Erbe, das Reichtum unangetastet weiterzugeben an die nächste Generation. Da ist ein Anspruchsdenken da. Das kennen wir nur sonst aus vergangenen Jahrhunderten, aus untergegangenen Monarchien. Das ist neu und das bedroht die Demokratie ganz entscheidend. Aber mir ist auch nochmal wichtig zu sagen, nicht nur Demokratie ist hier auf dem Prüfstand, sondern auch die Marktwirtschaft. Also ein fairer Wettbewerb. Und ich glaube, das steht und fällt damit, wie wir mit dem Begriff des Steuerwettbewerbs umgehen. Solange wir glauben, dass es einen guten Steuerwettbewerb gibt, sind wir auf dem Holzweg und werden wir das nicht in den Griff bekommen, das Problem. Denn es können Staaten nicht miteinander konkurrieren wie Firmen auf dem Markt. Staaten können nicht pleite gehen und sich auflösen. Die Bürger sind noch immer da. Hier müssen wir einen Umkehr schaffen, einen Spagat schaffen, in einen Wertewandel, der gesellschaftlich schon unterwegs ist, dass es auch politisch und kommunikativ endlich aufgegriffen wird, zu sagen, nein, es ist Quatsch, als Staaten können wir nicht miteinander konkurrieren. Das schaltet den Marktwettbewerb aus, das schaltet die Marktwirtschaft letztlich aus. Wir haben es dann mit einer Machtwirtschaft zu tun und nicht mehr mit einer Marktwirtschaft, wo es darum geht, dass bessere Produkte günstiger, effizienter, umweltschonender, wie auch immer, produziert werden können.
Muss es so eine Umkehr geben, Herr Meister?
Also ich glaube zunächst einmal, Politik ist in der Rechtfertigung, in welchem Umfang wir Steuern erheben, da bin ich voll bei Ihnen, in der Rechtfertigung in dem Sinne, dass wir nicht nur das Geld einnehmen, sondern die Fragestellung ist ja, was macht Politik anschließend mit dem Geld, mit dem Steuergeld, was sie erhoben hat. Und da sind wir in der Verpflichtung, das effizient einzusetzen und damit auch die Akzeptanz beim Steuerzahler zu finden, dass er sagt, jawohl, ich bin bereit, diese Steuern zu zahlen, weil ich davon einen Vorteil habe, über Bildung, über Infrastruktur, über Sicherheit und vieles andere mehr.
Herr Schmenger, aus Ihrer Sicht, also wenn sich das alles nicht ändert, was meinen Sie, was hat das für Auswirkungen?
Also wenn wir nichts ändern, wird das fatale Folgen haben, und zwar schon kurzfristig, weil unsere Demokratie, wie wir das momentan leben, wird dadurch gefährdet. Es wird deshalb gefährdet, weil man irgendwann auch Unruhe im Land spürt. Hessen ist ein finanzstarkes Bundesland. Wenn ich jetzt nur mal so in meinem eigenen Beritt mich umgucke, wie viele Schwimmbäder geschlossen wurden, wie viele Familien freitags zur Tafel gehen, um den abgelaufenen Joghurt für die Kinder zu holen. Wenn ich das mitbekomme, wie viele Kinder bei Klassenfahrten nicht mitfahren können. Und ich kann mich nur wiederholen, wir haben innerhalb der EU alles geregelt, wie zum Beispiel die Gurke auszusehen hat, wie krumm die sein darf. Aber bei den elementaren wichtigen Fragen wie Harmonisierung des Steuerrechts, um es einfach mal ganz platt auszudrücken, bescheißen sich die EU-Staaten gegenseitig. Und wir müssen doch einfach zur Kenntnis nehmen, das, was Dijsselbloem hier mit Holland praktiziert hat, das, was der Herr Juncker hier mit Luxemburg als Finanzminister praktiziert hat in der Vergangenheit, das ist ein No-Go. Und da würde ich von der Politik erwarten, dass man Klartext redet, dass man auch mit politischen Freunden beziehungsweise mit den Repräsentanten der Nachbarstaaten hier wirklich hart in Klausur geht.
Genau, das wollte ich, Herr Meister, das wollte ich Sie noch mal fragen. Ist die Stimmung in der EU oder bin ich da jetzt wieder zu naiv, vielleicht allmählich doch so, dass man sagt, wir machen ja innerhalb der EU keinen Standortwettbewerb mehr über die Steuern. Ist das irgendwie angekommen?
Bei der Frage Tax Rulings ist es angekommen und wir sind beim Thema Informationsaustausch ist es angekommen. Und bei all diesen Themen ist die Bundesrepublik Deutschland Treiber. Da nützt es aber nichts, dass man mit dem Fuß aufstampft und sagt, das brauchen wir jetzt endlich. Sondern man muss das Thema auf die Tagesordnung bringen und muss es dann zum Ergebnis führen. Und genau das haben wir in den drei Bereichen gemacht. Und ich habe ja vorhin gesagt, wenn es implementiert ist, sagen wir nicht, und jetzt ist es genug. Sondern müssen wir die nächste Agenda setzen, um weiter gegen solche Praktiken vorzugehen.
Also wir hören, dass es ein Stückchen Vernunft in der EU gibt, aufeinander zuzugehen. Das war unser Forum Steueroase Deutschland. Ich muss wirklich sagen, ein schwieriges, schwieriges Thema. Aber ich finde, wenn man sich da erstmal so richtig mit beschäftigt, dann finde ich es auch total spannend. Und ich bedanke mich bei meinen Gästen und bei den Zuhörern und tschüss.
Inforadio Podcast.